Ich freue mich, dass ich heute im Namen des Frauenteams von Luzern zu euch sprechen darf. Und zwar möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das uns alle bewegt, das aber auch ein wichtiges Projekt innerhalb unserer großen Gemeinde ist. Ihr habt sicher auch immer mal wieder, meistens einmal im Jahr, diese orangefarbenen Armbänder, Schals, was auch immer gesehen. Normalerweise vor allem am 25. November. Das ist der Tag gegen Gewalt. Und wir haben das Projekt End It Now, wo auch wir Adventisten uns gegen Gewalt einsetzen. Und das Thema heute stammt auch aus diesem Projekt. Und ich freue mich, dass ich darüber sprechen darf, getragen, Gottes Weg zur Resilienz. Die Erfahrung von Missbrauch und Gewalt hinterlässt Narben, die lebenslang schmerzen können. Unabhängig davon, ob man sie als Kind durch Fremde oder sogar in der eigenen Familie erfahren hat. Gott ist immer mit uns, gerade auch in diesen Zeiten, und er möchte uns gerne helfen und stellt uns auch Menschen zur Seite, die uns in unserem Heilungsprozess unterstützen möchten. Aber was verleiht uns nun die Fähigkeit, uns von den Herausforderungen des Lebens wieder zu erholen? Das ist die Resilienz. Ein Wort, das vor allem, so nach meinem Empfinden, in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen ist. Ein Wort, das gut tönt, aber nicht immer ist auch klar, was meint es. Grundsätzlich stammt es aus dem Latinischen von resilire, vielleicht habe ich es falsch betont, was so viel meint wie zurückspringen oder abprallen. Es gibt auch einige verschiedene Definitionen. Dadurch, dass das noch ein etwas neueres Gebiet ist, gibt es keine einheitliche Definition, aber verschiedene Herangehensweisen. Eine ist zum Beispiel, dass Resilienz definiert wird als Fähigkeit eines belasteten Körpers nach einer Verformung, vor allem durch Druckverformung, seine Größe und Form wieder zu erlangen. Ein gutes Beispiel dabei, dabei ist der Körper einer Frau, der sich ja auch nach einer Schwangerschaft wieder zurückbildet. Erreicht vielleicht nicht die ursprüngliche Form, aber annähernd die ursprüngliche Form. Eine weitere Definition von Resilienz ist die Fähigkeit, sich von Unglücksfällen erholen oder sich Veränderungen anpassen zu können. Das ist eine Fähigkeit, dass man sich nach tragischen Ereignissen, Bedrohungen oder anderen Stressauslösern wieder erholen kann. Ein Seelsorger hat eben festgestellt, dass Menschen sich möglicherweise nicht in ihrer alten Form wiederfinden, aber oft in einer besseren, leider aber nicht immer. Aber da ist wenigstens diese erstaunliche Fähigkeit, dass wir uns zurückformen können, nachdem wir verbogen, zusammengedrückt oder auch auseinandergezogen wurden. Es gibt ganz viele verschiedene Lebensursachen, die das verursachen können. Wenn ein Trauma auftritt, bleiben Narben zurück. Verstörende Ereignisse können über sehr lange Zeit hinweg noch geistige oder körperliche Schmerzen verursachen. Und bestimmte Auslöser lassen in den Opfern die Erfahrung immer wieder lebendig werden. Sie spürt die Finger ihres Peinigers wieder um ihren Hals, wenn sie sein Rasierwasser wahrnimmt. Und manchmal, wenn diese Erinnerung hochkommt, schmerzt ihr Hals auch wieder, obwohl die Verletzung schon lange verheilt ist. Er wacht oft schweißgebadet aus Albträumen auf, in denen sein Vorgesetzter direkt in sein Ohr brüllt. Eine Erinnerung an einen grausamen Abteilungsleiter, der außergewöhnliche Anstrengungen für einen unterbezahlten Job gefordert hatte. Auch in der Bibel lesen wir Berichte von Menschen, die mit Schwierigkeiten konfrontiert waren, die Gewalt, Missbrauch und Leid erfahren haben und die trotz dieser Schicksalsschläge Mut fanden. Bereits an dem Tag, als Adam und Eva ihr Heim im Garten Eden verloren hatten, haben die Menschen angefangen, Verhaltensweisen und Gedankengänge zu entwickeln, die eben zu dieser Resilienz führen. Was ich noch wichtig finde anzumerken ist, Resilienz ist keine angeborene Charaktereigenschaft. Es ist ein Lebensstil, für den man sich entscheiden muss und den man einüben muss. Und Resilienz bedeutet, aufzustehen, weiterzumachen, wieder aufzubauen, zu vergeben, um das Leben weiterleben zu können, das Gott für uns vorgesehen hat. Es heißt, zu fallen und wieder aufzustehen. Tönt einfach. Kann aber ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Herausforderung sein. Vielleicht habt ihr das schon erlebt. Wenn ihr in einer schwierigen Situation steht, dann kann es manchmal hilfreich sein, wenn man gute Ratschläge bekommt. Manchmal aber auch nicht. Weil wenn man selber in der Lage ist, wo man nicht über den Berg hinaus sieht, dann tönt es nach einer Herausforderung. Und ist es auch. Aber dadurch, dass das nicht angeboren ist, sondern erlernbar, ist es für jeden von uns möglich. Tragische Ereignisse können geschehen aufgrund von unseren Entscheidungen. Wir werden das nachher sehen, zum Beispiel auch bei Jakob und bei David. Andere Menschen werden zum Opfer von Gewalt, ohne in irgendeiner Form dazu beigetragen zu haben. Paulus machte bestimmt keinen Fehler, als er sich entschied, als Missionar und Evangelist für Gott unterwegs zu sein. Trotzdem, wenn ihr euch an seine Geschichte erinnert, sein Leben ging ja nicht gerade glatt. Er erfuhr während seines gesamten Dienstes jede Menge Schicksalsschläge und diese teilweise nicht nur einmal. Er wurde von einer aufgehetzten Menschenmasse bedroht, gesteinigt, als beinahe tot oder als tot geglaubt liegen gelassen, vor Gericht gezerrt und ungerechtfertigt beschuldigt, geschlagen und in Ketten gelegt. Er erlitt Schiffbruch und wurde zu allem Übel auch noch von einer Schlange gebissen. Seine Resilienz wiederum wird sehr deutlich in dem Text, den Matti vorgängig gelesen hat, wo es heißt, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Diese Einstellung kann einem manchmal eher ein bisschen übernatürlich vorkommen. Aber sie ist natürlich und für jeden von uns erreichbar. Unsere Fähigkeit zur Resilienz hängt auch damit zusammen, wie wir selber mit Stressfaktoren umgehen und wie wir unterstützt werden. Die Forschung zeigt, dass der wichtigste Faktor bei der Entwicklung von Resilienz die Unterstützung innerhalb und auch außerhalb der Familien ist. Beziehungen, die Liebe und Vertrauen schaffen, die Vorbilder zur Verfügung stellen und Ermutigung und Bestätigung bieten, helfen dabei, die Resilienz einer Person zu stärken. Und der wichtigste Helfer in dieser Runde ist Gott. Er hat die Weisheit. Wir dürfen uns jederzeit an ihn wenden. Und er hat Ideen für uns bereit. Und gerade wenn man so in einem tiefen Loch ist, sind auch die folgenden Punkte ganz wichtig. Einfach wieder mal zu wissen, was empfindet Gott für dich. Für Gott bist du die wichtigste Person. Er liebt dich mit einer Liebe, die nicht aufhört und die nicht abhängig davon ist, ob wir jetzt perfekt sind oder nicht. Du bist durch sein Blut bereits erlöst. Er setzt dich als Erben für sein Reich ein. Und seine Liebe sorgt für Sicherheit, Zuversicht, Lebenssinn. Wichtig ist aber auch, was ist unser Anteil? Es ist wichtig, dass wir ein klares Ziel verfolgen, dass wir vergeben können und dass wir weitergehen. Ich möchte mit euch gerne drei Personen aus der Bibel betrachten. Und zwar Jakob, David, wie schon erwähnt, und Naomi. Sie alle haben Dinge erlebt, die man heute garantiert als traumatisch bezeichnen würde. Ihr Bericht zeigt uns, wie sie mit Schicksalsschlägen umgehen. Wir lernen von ihren Siegen und Niederlagen. und erkennen dabei, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Denn sehr oft sehen wir doch im Moment das Wirken nicht. Wir sehen es, wenn wir zurückblicken. Als wichtige Bestandteile, um Resilienz zu entwickeln, werden auch folgende Punkte angesehen. Stütze dich im Glauben auf Gott, stell dich deinen Ängsten. Und das darf ich aus eigener Erfahrung sagen, ist sehr oft der schwierigste Teil. Akzeptiere die Dinge, die sich nicht ändern lassen. Suche in vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen auch nach einem Sinn. Und bejahe die Tatsache, dass schlimme Dinge jedem passieren können. Ich möchte mit Jakob beginnen. In 1. Mose 32, Vers 7 bis 8 heißt es, darüber erschrak Jakob sehr und er bekam Angst. Er teilte seine Leute sowie seine Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager, weil er dachte, wenn Esau das eine Lager angreift und es niedermacht, kann wenigstens das andere entkommen. Ich stelle mir vor, das war ein äußerst intensiver Moment für Jakob. Er fühlt nicht nur die Last der Schuld, weil er seinen Bruder betrogen hat, auf sich ruhen, sondern erfährt auch, dass Esau mit 400 Männern ihm entgegenkommt. Und das Letzte, was er von seinem Bruder gehört hatte, war, sobald mein Vater gestorben ist und die Tage der Trauer vorbei sind, werde ich Jakob töten. Jakob hat große Angst und ist verzweifelt. Seine Familie und die Diener sind weder bewaffnet noch auf einen Kampf eingestellt. Was tut er? Er teilt seine Familie, seinen Besitz in zwei Hälften, in zwei Teile, damit vielleicht wenigstens die eine Hälfte eine Chance hat zu überleben. Es geht in diesem Fall ums Überleben für ihn und seinen ganzen Besitz. Aber Gott hat auch hier bereits einen Weg für ihn bereit. In der Nacht ringt Jakob ja mit einem Unbekannten. Zuerst ringt er aus Angst. Und je länger es dauert, desto verzweifelt wird er. Aber irgendwann erkennt er, dass er hier mit einem himmlischen Wesen ringt. Und dort klammert er sich fest. Er lässt nicht locker, bis er den Segen und die Vergebung erhält. Gott hat ihm dort eine Möglichkeit an den Weg gestellt. Und als es langsam Morgen wird, zeigt Jakob Vorgehensweisen, die man heute als Bausteine zur Entwicklung dieser Resilienz versteht. Er akzeptiert die Tatsache, dass Veränderungen ein Teil des Lebens sind. Er verfolgt seine Ziele, handelt zielstrebig und sieht die Situation aus der richtigen Perspektive an. Und er bewahrt sich eine hoffnungsvolle Erwartung. Und er zeigt Dankbarkeit, während er die Geschenke für Esau vorbereitet. Wir sehen da in 1. Mose 33, wie der früher sehr von sich überzeugte, auch sicher stolze Jakob in Wort und Tat seinem Bruder gegenüber jetzt Demut und Liebenswürdigkeit zeigt. Sein Weg zur Erneuerung begann damit, als Gott ihm den Beweis für die Vergebung schenkt, indem er ihm einen neuen Namen gibt. Er sagt, du sollst nicht länger Jakob, was der Betrüger bedeutet, heißen, sondern du heißt jetzt Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gewonnen. Gott rettet Jakob vor dem sicheren Tod. Das materielle Erbe war hier in diesem Fall eigentlich das Problem zwischen Jakob und Esau. Und auch wir können durch finanzielle Engpässe in Schwierigkeiten geraten. Aber auch dort dürfen wir auf Gott hoffen. Ich habe diese Woche einen Andachtstext gelesen. Der Andachtsschreiber schreibt, er war auf dem Weg zum Gottesdienst und hatte noch genau einen Geldschein im Portemonnaie und hat mit Gott gesprochen, gesagt, schau, das Geld, es ist Mitte Monat, muss bis Ende Monat reichen. Kann ich dir nicht geben. Und er sagt, Gott sagt ihm doch, gib ihn, ich schaue für dich. Der Mann geht in den Gottesdienst und entscheidet sich, gut, ich vertraue dir, ich gebe das. Und er sagt, er hat auch hier den Segen erleben dürfen. Er erklärt nicht wie, aber auf jeden Fall waren 2 Tage später so viel Geld auf seinem Konto, wie er sonst nicht zur Verfügung hat. Und das fand ich einfach beeindruckend. Die zweite Person ist David. In 2. Samuel 19, Vers 1 heißt es, da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und im Gehen rief er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Ich glaube, dieser Text beschreibt ganz eindrücklich, in welcher Lage sich David hier befindet. Er weint, er ist verzweifelt, er klagt und ruft laut nach seinem Sohn. Obwohl Gott das Leben von David nach seiner Sünde mit Bathseba bewahrt hat, musste er miterleben, wie 4 Söhne vor ihm starben oder getötet wurden und musste auch zusehen, wie das Leben seiner Tochter durch Gewalt zerstört wurde. Auch in seinem Leben finden sich einige dramatische Ereignisse. Als junger Hirte wird seine Herde von Schafen und seine Schafherde von Löwen und Bären bedroht. Als Jugendlicher riskiert er sein Leben, als er anbietet, gegen Goliath zu kämpfen. Dann kämpft er in vielen Schlachten gegen die Philister und die Amalekiter. Seine Beziehung zu Saul ist problematisch. Er überlebt mehrere Anschläge. Sein eigener Sohn rebelliert gegen ihn und verliert am Ende sein Leben. Auch für David hat Gott einen Weg bereit gehabt. Wie ich am Anfang erwähnt habe, Resilienz ist eine tägliche Angewohnheit, eine Lebenseinstellung. Etwas, für das wir uns bewusst entscheiden. Es passiert nicht mit uns. Es braucht unseren Einsatz. Wir gehen den Weg, wenn wir unsere Blicke auf Jesus richten, die Verantwortung für unser Leben übernehmen und vergeben und nach vorne gehen, nicht stehen bleiben. Und wenn wir so vorwärts gehen, dürfen wir erleben, dass eine positive Einstellung uns auch weiterhilft. Die Forschung hat ja auch herausgefunden, dass natürlich die Resilienz, das Vorangehen, einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat. Und gerade auch im Leben von David, wie auch anderen biblischen Vorbildern, ist das ersichtlich. Und zwar werden positive Gefühle öfters bewusst erlebt und die negativen besser verkraftet. Weniger Depressionen treten auf. Man hat mehr Widerstandskraft gegen Stress. Und der Umgang mit Stress fällt auch leichter, weil wir uns auf die Problemlösung konzentrieren, uns positiv orientieren und die Belastung vielleicht auch von einer anderen Seite sehen können. Davids wirkungsvollste Strategie war, seine Nöte im Gebet dem Herrn zu übergeben. In 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es, David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. In den Psalmen findet man auch weitere verschiedene Beispiele davon, wie David seine Ängste und Nöte, wie er mit ihnen umgegangen ist und wie er bei Gott Trost und Hilfe findet. Eben, indem er ins Gebet ging, indem er auch seine Zuversicht nie verliert, sondern sich gerade auch in ausweglosen Situationen an Gott wendet, ihm vertraut, dankbar ist für die Segnungen, Gott anbetet und auch mit ihm zusammenarbeitet. Man sagt gerne, Schwierigkeiten stärken einen entweder oder zerstören. David hat überlebt. Er hält durch. Er ist nicht gebrochen, sondern er kommt ans Ziel. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass bis heute David als der herausragendste König von Israel geehrt wird. Und er gilt als Vorbild, wie es heißt in Apostelgeschichte 13, Vers 22, das ist ein Mann, von dem Gott sagt, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Und wie ihr gehört habt, war ja Davids Leben alles andere als geradlinig. Die dritte Person, eine Frau, ist Naomi. In Ruth 1, Vers 20 bis 21 heißt es, nennt mich nicht mehr Naomi für angenehm, erwiderte diese. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Ja, Naomis Leben war zu großen Teilen wirklich von schmerzhaften Ereignissen überschattet, was auch zu ihrer Verbitterung geführt hat. Eine Hungersnot zwingt Elimelech mit Naomi und den Söhnen Machlon und Kilion nach Moab auszuwandern, damit sie nicht verhungern. Bald darauf stirbt Elimelech und lässt Naomi alleine mit ihren Söhnen zurück. Später heiraten Machlon und Kilion moabitische Frauen. Und diese Ehen bleiben auch 10 Jahre lang kinderlos. Dann sterben beide Männer und die drei Witwen bleiben ungeschützt und mittellos zurück. Naomis Feststellung in Vers 20 drückt ihre Verbitterung ziemlich deutlich aus, die durch diese vielen Schicksalsschläge hervorgerufen wurden. Tja, und was macht Naomi nun? Sie geht zu Gott, genau wie David. Sie beklagt sich bei ihm. Ich denke, ihr wisst aus eigener Erfahrung, Menschen ertragen nicht gerne Schmerzen. Und sie werden gerne mal zornig. Entweder auf Gott, auf denjenigen, der die Schmerzen und Umstände verursacht hat. Gott möchte, dass wir mit ihm sprechen. Wir sollen ihn fragen, warum, weshalb, wie geht's weiter? Tja, Naomi macht Gott auch für ihr Leid verantwortlich. Das ist vielleicht nicht die idealste Variante, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und dennoch, als Naomi als bittere Mara zurückkehrt, wird sie von Gott gesegnet. Und daraufhin, als sie dann wieder Naomi, die angenehme ist, dankt sie Gott und verherrlicht ihn. Naomi nutzt noch eine andere Art, Resilienz zu entwickeln. Und zwar stützt sie sich auf ihre Heimatgemeinde. Dies ist auch eine Möglichkeit, mit Schmerz umzugehen. Sie isoliert sich nicht mitten in ihrer Not, sondern erlaubt ihrer Umgebung, sie in dieser schwierigen Zeit zu trösten und zu unterstützen. Aber auch mit ihr in guten Zeiten zu jubeln und sich zu freuen. Auch wir als Gemeinde sollen ein solcher Ort sein, wo wir uns gegenseitig tragen, miteinander uns freuen, wenn es jemandem gut geht, aber auch Unterstützung anbieten können, wenn es jemandem nicht gut geht. Eigentlich dasselbe wie in einer Familie. Ein ganz besonderes Beispiel finde ich die Lebensgeschichte von Helen Keller. Vielleicht kennt der eine oder andere sie. Sie ist ein ziemlich überzeugendes Beispiel für Resilienz. Sie wird als gesundes Kind geboren und im Alter von 19 Monaten hat sie eine Hirnhautentzündung und wird anschließend gleichzeitig gehörlos und blind. Durch diese plötzliche Isolation ist es ihr natürlich unmöglich, sich normal zu entwickeln, vor allem geistig. Dann aber hat sie das Glück, dass sie zu einer Lehrerin kommt, die selber beinahe blind ist, versteht, welche Frustration bei Helen vorliegt. Und sie hat sehr viel Geduld und Ausdauer und bringt dem Mädchen bei, zu sprechen, zu lesen und mit den Händen zu hören. Sie ist diese helfende Hand. Nachdem Helen Keller nun die Oberschule abgeschlossen hat, schreibt sie etwa 12 Bücher. Und als beliebte Rednerin ermutigt sie viele Menschen, die genau wie sie mit den Vorurteilen der Öffentlichkeit zu kämpfen haben. Diese Geschichte von Helen Keller ist eigentlich ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie scheinbar unüberwindliche Hindernisse eine Person durch eine Zeit der Verzweiflung stärker machen können. In der Bibel gibt es einen Text, der bestätigt, dass Leid auch einen Sinn haben kann, weil es zur charakterlichen Entwicklung beiträgt. In Römer 5, Vers 3 bis 4 heißt es, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Wir haben heute nur 3 Personen aus der Bibel angeschaut, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Diese Berichte, gerade in der Bibel, waren für viele Menschen hilfreich, zu ihrer Zeit, aber auch für uns heute. Durch die Resilienz von zum Beispiel auch Noah, Abraham, Josef, Rahel, Ruth, Hannah, Esther und weiteren Personen können auch wir ermutigt werden. All diese Personen haben Leid durchlebt und konnten es aber mit Gottes Hilfe überwinden, weil sie sich ihm anvertraut hatten. Gott hat für jeden von uns einen Weg bereit. Das bedeutet nicht, dass wir ihn, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, ihn auch schon sehen. Aber Gott hat einen Weg bereit. Das Gefühl von Hoffnung und Lebenssinn ist für uns. Diese beiden Gefühle sind für uns lebensnotwendig, denn sie helfen uns, aufzustehen und uns der neuen Normalität mit Anpassungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit zu begegnen. Der Heilungsprozess schreitet vielleicht nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen. Aber dann, wenn wir geheilt worden sind oder manchmal auch in einer Zwischenstufe endlich wieder Licht sehen, werden wir in der Lage sein, uns an negative Ereignisse zu erinnern, ohne Angst, ohne Schmerzen. Wir leben im Moment in einer Welt von Ungerechtigkeit und Schmerz. Wir werden auch nicht nur unbeteiligte Zeugen von Not, Tod und Leid, sondern wir erleben ihn auch am eigenen Leib. Dennoch verspricht uns Jesus, dass uns dieses Leid schlussendlich zur Freude werden wird. Johannes 16, Vers 20 heißt es: Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick auf den anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wieder seht. Vielleicht gilt diese Botschaft einem Menschen, der dir nahe steht, einem Menschen, der leidet. Vielleicht braucht er gerade heute deine Nähe, deine Gegenwart, deine Unterstützung. Bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Mit dem Blick darauf, dass auch aus schmerzhaften Erfahrungen viel Gutes erwachsen kann. Vielleicht gehst du selbst gerade durch eine schwierige Zeit. Sei es im Beruf, in der Familie, gesundheitlich, in deinem Glauben, deinen Beziehungen oder vielleicht auch deine Gemeinde. Vielleicht hast du aber auch selbst schon ein zerstörerisches Ereignis mit seinen vielen Nachwirkungen erlebt und leidest noch unter den Nachfolgungen. Dann lass auch dir diese Botschaft eine Ermutigung sein. Du bist nicht allein. Es sind Menschen um dich herum, denen du wichtig bist. Und es gibt auch die fachliche Hilfe. Du kannst von Gott direkt oder auch indirekt durch die Unterstützung anderer Menschen gesegnet werden. Dafür braucht es aber den Schritt von dir auf ihn zu. Und es ist sehr viel Unterstützung, die angeboten wird. Ich war selber in der Lage, vor einiger Zeit, dass ich gemerkt habe, ich stecke in einem Tief, ich komme nicht hinaus. Ich habe nicht den Weg von Naomi gewählt. Ich habe den eigenen Weg gewählt und musste irgendwann feststellen, es geht nicht. Und dann steht ja noch oft die Aversion im Raum, dass man nicht Schwäche zeigen möchte. Also schafft man es alleine. Ich möchte euch den Mut machen, versucht das nicht. Sucht euch Hilfe. Wenn ihr In einer Lage seid, in der ihr merkt, es geht nicht weiter, holt euch Unterstützung. Ich habe sie mir geholt und ich bin sehr dankbar. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass ich diese Unterstützung jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr brauche. Und dennoch habe ich gemerkt, wie gerade diese Zeit meine Beziehung zu Gott gestärkt hat. Wie ich eine Tiefe bekommen habe, die ich vorher nicht hatte. Darum sage ich im Rückblick, es war gut, war ich mit Gott unterwegs. Ich sehe jetzt den Segen. Und das Gute, das für mich aus dieser Situation erwachsen ist, ist, dass ich jetzt andere Personen, die in derselben Lage sind, besser verstehen kann. Und aber auch Verständnis habe, dass für Menschen, die das nicht erlebt haben, vieles schwierig nachzuvollziehen ist. Das heißt, ein konkretes Beispiel, wenn du nicht selber in der Lage warst, zu spüren, was passiert, wenn du in Panik verfällst und aus dieser nicht herauskommst, dann ist es ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Darum sage ich, vielleicht hat es etwas Gutes und ich bin gespannt, was Gott damit weiterhin vorhat. Darum auch wenn du nicht verstehst, warum das passiert, gib nicht auf. Such dir Hilfe, lass dich unterstützen und stärken und sei du dann ein Segen, eine Unterstützung für jemand anderen. Sprich über das, was dich quält. Das andere neigt dazu, dich aufzufressen. Und wie es der Bibeltext sagt, oder wie man es aus dem Bibeltext nehmen kann, hab Geduld. Und das ist verflixt schwierig. In Psalm 18, Vers 19 bis 20 heißt es, sie fielen über mich her, als ich am schwächsten war. Doch der Herr gab mir Halt. Er brachte mich an einen sicheren Ort und rettete mich, weil er Freude an mir hatte. Und auch die nächste Verheißung möchte ich euch gerne mitgeben. Aus Psalm 91, Vers 4. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken. Und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue ist wie ein großer Schild. Ich wünsche mir und euch, dass wir uns noch mehr auf Gottes Führung und seine Weisheit einlassen. Dass wir auf ihn vertrauen, in kleinen wie in großen Dingen. Und möge Gott jeden Einzelnen von uns segnen, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde mit Weisheit erfüllt werden und dass wir denen dienen können, die unsere Hilfe am nötigsten haben. Amen. Thank you.